ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und in diesem Podcast lernen wir Menschen kennen, die einen Weg hinter sich haben. Interessant sind die Beweggründe und wie es dazu gekommen ist. Ganz besonders bei meinem Gast in dieser Folge, Bianca Heinicke, früher vor allem bekannt als Bibis Beauty Palace.
Talk mit Thees.
Ich konnte oft aus meiner Einfahrt nicht rausfahren. Die Leute haben vor meinem Haus teilweise gecampt. Ich bin aus Kaufhäusern rausgeschmissen worden, weil ich einfach privat mir was holen wollte. Irgendjemand hat mich erkannt. Natürlich gab es auch private Momente, aber es hat immer dieser Gedanke im Hinterkopf mitgespielt. Reicht das, um zu posten? Oder sollte ich diesen Moment verändern, damit er postable ist? Eigentlich 24/7 war ich angeschaltet, um zu arbeiten und Content zu generieren. Der Körper und die Seele, die sagen uns schon sehr deutlich, was uns gut tut und was nicht. Wir haben nur verlernt, darauf zu hören und die Signale wahrzunehmen und vor allem uns die Zeit und Ruhe dafür zu nehmen. Und ich glaube, das tut richtig gut. Ich habe bewusst angefangen, mich nicht mehr zu schminken, also aufgehört damit, weil ich verstanden habe, dass ich mich selbst gar nicht mehr so sehe, wie ich eigentlich bin.
Bianca Heinicke ist eine der erfolgreichsten YouTuberInnen hier in Deutschland. Mit Bibis Beauty Palace hatte sie damals eines der erfolgreichsten YouTube-Formate in Deutschland überhaupt. Es ging um Schminken und Schönheit und ihr Privatleben, an dem sie ihre Follower hat teilhaben lassen. Auf Instagram hat sie sehr viel Werbung gemacht. Auf YouTube gab es dann die private Seite eher mit Alltagsaufnahmen und vielen extremen, verrückten Sachen wie Baden in pinkem Glitzerschleim oder 10.000 Gummienten in ihrem Pool. Die Fans konnten auf jeden Fall zusehen, wie sie damals ihre Jugendliebe, Julian Klaassen, geheiratet hat, wie sie mit ihm zwei Kinder bekommen hat, als die beiden dann in ein gemeinsames Haus gezogen sind. Da haben sie das gezeigt auf YouTube. 6 Millionen Menschen haben dieses Video gesehen. Und selbst als sie sich einer Schönheits-OP unterzogen hat, ja, als sie 2021 ihre Brüste hat vergrößern lassen, ihre Nase hat korrigieren lassen, hat sie die Fans mitgenommen. Bianca hat Millionen verdient damit, aber irgendwann kam der Punkt, da konnte und da wollte sie nicht mehr. Und sie fing an, ihren eigenen Konsum und das, wofür sie stand, zu hinterfragen. Und von heute auf morgen war sie plötzlich verschwunden. Ohne Erklärung. Kurz darauf wurde dann bekannt gegeben, dass ihre Beziehung auch in die Brüche gegangen war. Sie blieb 3 Jahre lang offline. Mittlerweile ist sie wieder zurück als konsumkritische Achtsamkeits- und Nachhaltigkeitsinfluencerin. Heute will sie etwas bewegen, hat die Prioritäten neu geordnet, möchte zum Beispiel Lebensmittel für einen guten Zweck retten. Sie spricht von Dingen, die sie inspirieren und bewegen, hat immer noch 8 Millionen Follower. Wir haben uns in Köln getroffen und hier erzählt sie noch einmal von diesem Wahnsinn, den sie als Bibi erlebt hat und wie die Entscheidung für den Rückzug zustande gekommen ist. Wie es auch dazu gekommen ist, dass sie ihr Leben in das genaue Gegenteil verkehrt hat. Darüber schreibt sie auch in einem Buch, das heißt, wie man Geschichte schreibt, denn dein Leben verändert die Welt. Bianca ist eine ganz tolle Gesprächspartnerin, sehr offen und man bekommt bei ihr definitiv das Gefühl, mit der kannst du Pferde stehlen. Und nach dieser doch teilweise eher oberflächlichen ersten Karriere habe ich sie kennengelernt bei dieser Begegnung als eine sehr reflektierte, intelligente Person, die sehr viele Dinge sagt, die Sinn machen. Mal schauen, ob ihr das auch so seht. Es war auf jeden Fall ein großer Spaß, mit ihr zu sprechen. Und sie hat auf jeden Fall einen krassen Weg hinter sich.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Dankeschön. Hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Oder?
Ja.
Oder? Und wenn du willst, darfst du auch die Sonnenbrille aufsetzen.
Ja, ich habe gerade schon festgestellt, ich habe leider meine Brille mit Stärke vergessen und wir sitzen hier in einem riesen Studio sehr weit auseinander und ich kann leider nicht richtig in die Augen gucken.
Aber so weit sind wir jetzt auch nicht. Ja, was hast du? Okay, 3,0?
Nee, ein bisschen weniger.
Ein bisschen weniger sogar.
Aber Hornhautverkrümmung auch.
Aber du hast
auch
völlig recht, ich habe 2. Ich würde dich auch nicht erkennen.
Ja, also natürlich erkenne ich dich, ne? Aber so Augen fixieren, das ist dann manchmal ein bisschen schwer.
Ich persönlich habe ja diese krasse Bibi-Zeit nie wirklich mitbekommen. Mhm. Also ich habe mich nie an irgendwelche Schminktipps oder sowas damals gehalten. Das war jetzt nicht so mein Ding. Und insofern, ich wusste natürlich, es gibt dich, aber so ganz genau, was da alles passierte, das weiß ich nicht. Ich möchte mit dir nämlich ganz kurz über diese krasse Babyzeit einmal nochmal sprechen. Wie blickst du heute zurück auf die?
Mit wahnsinnig verschiedenen Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen. Also es ist so verrückt, was ich in der Zeit alles erlebt habe. Ganz viele Sachen, die man als normaler Mensch, glaube ich, niemals in seinem Leben erlebt. Und ich sage auch immer, ich glaube, selbst wenn ich auf meinem Sterbebett irgendwann liege, habe ich das alles noch nicht verarbeitet und alles wirklich realisiert, was ich erlebt habe. Es sind so viele Eindrücke.
Und auch sehr viel Positive,
ja,
denn du strahlst ja über beide Zöpfe.
Ja, also. Doch, also klar, es war auch teilweise eine echt sehr harte, sehr schwierige, herausfordernde Zeit. Aber ich habe so viele tolle Sachen erlebt. Und wenn ich heute so alte Videos angucke, denke ich mir, boah, wie krass war die Zeit. Also ja, klar.
Es war so erfolgreich mit 8 Millionen oder 5,9 Millionen Follower.
Ja,
teilweise.
Je nachdem. Instagram war, glaube ich, 8,4 zu meiner Höchstzeit. Und YouTube war knapp 6 Millionen, glaube ich, ja.
Das sind absurde Zahlen, ja. Auf jeden Fall. Und du wurdest ja damals sogar, nein, nicht gewählt, aber ich glaube, es gab eine Umfrage bei der Bravo. Du bist die beliebteste Deutsche bei den, wie viel, bei 12- bis 19-Jährigen.
Ja, das ist echt verrückt.
Ja. Dieser Wirbel damals um deine Bekanntheit, zu was für Einschränkungen im Alltag hat das geführt?
Ja, zu sehr, sehr vielen Einschränkungen. Also ich habe irgendwann ein sehr isoliertes Leben geführt, weil ich mich dazu entschieden habe, weil der Alltag draußen sonst einfach zu anstrengend für mich war. Ich bin überall erkannt worden, egal wo ich auf der Welt war. Ich wurde immer erkannt, das war wirklich verrückt.
Also sogar auf der Welt?
Ja, weil natürlich sind überall auch Deutsche irgendwie, ne? Oder deutschsprachige Menschen. Und ich konnte oft aus meiner Einfahrt nicht rausfahren, weil da, keine Ahnung, 30 Leute vor meiner Einfahrt standen, die ich hätte umfahren müssen. Die Leute haben vor meinem Haus teilweise gecampt. Ich bin aus Kaufhäusern rausgeschmissen worden, weil ich einfach privat mir was holen wollte. Irgendjemand hat mich erkannt, hat geschrien, alle drehen sich um. Plötzlich hat man eine Traube von ein paar hundert Leuten um sich herum. Also ich habe wirklich mich schon sehr einschränken müssen. Und dadurch, dass man ja überall erkannt wurde, oft belagert wurde und die Leute auch nicht immer freundlich zu mir waren, das muss man auch sagen, habe ich mich dann einfach irgendwann dazu entschieden, nicht mehr richtig am öffentlichen Leben teilzunehmen, beziehungsweise wenn ich rausgehe, echt so vermummt irgendwie nur durch Seitengassen laufen, am besten nur, wenn es dunkel ist oder ganz früh morgens, wenn niemand draußen ist, und habe versucht, irgendwie alles, was man auch abseits der Gesellschaft machen kann, habe ich auch versucht, abseits zu machen.
Hat die Sonnenbrille geholfen, die da vor dir auf dem Tisch liegt jetzt? Also ich meine, kann man sich einfach mit Käppi und Sonnenbrille aus dem Haus begeben?
Ja, also ja, kann man schon, dann, wenn man den Leuten auch nicht so ins Gesicht guckt und so. Aber die Leute haben mich an den absurdesten Sachen erkannt. Irgendjemand ist einmal zu mir gekommen, hat gesagt, ich habe dich von hinten an deiner Art erkannt, wie du läufst. Okay. Und ich dachte so, was? Dann haben die Leute mich an meinem Schuh erkannt, den ich anhatte, weil ich den irgendwo mal in einem Video anhatte. Also wirklich ganz verrückt.
Wann fing's an, auch für dich nicht so angenehm zu werden? Also wann fängst du an, darunter zu leiden auch richtig?
Ich glaube, richtig, also es gab so zwei Momente, wo ich sagen würde, da habe ich angefangen, anders drüber zu denken. Der erste Moment war, nachdem ich meinen Song damals veröffentlicht habe. Dafür habe ich sehr viel Hate und Kritik bekommen. Und das war eine Zeit, die ganz anstrengend für mich war, weil die Leute sehr bösartig auf mich reagiert haben, sehr beleidigend waren. Wir hatten teilweise auch handgreifliche Situationen auf öffentlicher Straße, wo ich mich wirklich gar nicht mehr wohl gefühlt habe. Und dann, als meine beiden Kinder geboren wurden, da habe ich natürlich sehr darauf geachtet, dass die Privatsphäre der Kinder geschützt ist. Und es war einfach super anstrengend, weil ich andauernd von der Weite aus fotografiert und gefilmt worden bin. Und ich dann wie so ein Mama-Beschützertier den Leuten hinterhergerannt bin und habe gesagt, ihr müsst das löschen, ihr könnt nicht einfach mein Kind fotografieren und so. Also das war echt, das war schon herausfordernd.
Das ist vor allem kein Leben.
Ja.
Das ist vor allem kein Leben. Und du bist sogar körperlich angegriffen worden.
Nicht ich, sondern mein Ex-Mann, ja.
Ach, ehrlich?
Mhm. Aber aufgrund von mir, also, ja.
Aber von was für Typen? Von kleinen Mädchen?
Ja, das
oder
waren
von
Jugendliche
wem?
Damals. Jugendliche.
Ja.
Ja.
Und das stand aber auch in Verbindung mit diesem Song dann damals,
ja.
Einfach.
Ja.
Ja. Ja. Wie war denn das? Ich habe den Song gar nicht gehört.
Ja, dann musst du mal hören, der macht nämlich gute Laune.
Ich weiß, er heißt How It Is.
Ja,
das weiß
ich würde ihn dir jetzt hier aber vorsingen,
obwohl,
aber das lasse ich lieber.
Ich habe ihn mir natürlich angehört, ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern, weil es jetzt schon wieder ein paar Wochen her
ja,
ist.
Ja, ja, ja.
Aber ja, klar.
Ja.
Okay, aber du tanzt heute noch dazu in der Küche, oder?
Ja, ich singe dann auch oft im Auto.
Dann hast du aber diese Entscheidung getroffen, wirklich diese krasse Entscheidung, auch ohne letztendlich die Fans zu informieren oder irgendetwas zu erklären. Ich ziehe mich jetzt komplett zurück von heute auf morgen.
Ja.
Das ist ein echt total krasser Move. Beschreib mir diesen Abend. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, es war ein Abend, als du diese Entscheidung getroffen hast.
Nee, es war tatsächlich kein Abend.
Es war kein Abend.
Es war eher so ein Vormittag. Ich saß im Auto. Ja, ich hatte davor ja schon eine radikale Lebensentscheidung für mich getroffen, da ich quasi mich persönlich von allem getrennt habe, von meinem Ex-Mann.
Ja.
Und sehr schnell darauf habe ich gemerkt, dass ich einen kompletten Cut machen muss, um mich wirklich wieder zu finden. Und ich brauchte einfach diese vollkommene Ruhe, diesen vollkommenen Cut. Und es war so ein, das war wirklich eigentlich ein Gefühl, was diese Entscheidung getroffen hat. Ich habe da gar nicht rational richtig drüber nachgedacht, sondern es hat sich ganz viel angestaut und irgendwann ist dieser Vulkan in mir irgendwie explodiert und dann wurde einfach diese Entscheidung gefällt.
Wie schlecht ging es dir? Also ich meine, Schlaflosigkeit oder wie schlecht ging es dir? Panikattacken oder was?
Nee, also ich hatte jetzt keine Panikattacken oder so. Ich habe einfach über Jahre hinweg nicht auf die Signale meines Körpers gehört. Und das hat sich dann natürlich irgendwann ausgezahlt. Also jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, ich hatte auch einen Burnout, glaube ich.
Totale Erschöpfung, aber man muss halt funktionieren.
Genau, ja. Und ich habe dauerhaft funktioniert, weil jeder Moment meines Lebens war ja auch mein Beruf und musste ja auch vermarktet werden. Und ich glaube, das war das ganz Ungesunde daran, dass nichts Privates eigentlich privat war. Natürlich gab es auch private Momente, aber es hat immer dieser Gedanke im Hinterkopf mitgespielt, reicht das, um zu posten? Oder sollte ich diesen Moment verändern, damit er postable ist? Also es war, ja, eigentlich 24/7 war ich angeschaltet, um zu arbeiten und Content zu generieren.
Und das klingt so schlimm eigentlich. Weißt du, wenn man das alles danach ausrichten muss und dieser unglaubliche Druck, den man sich in gewisser Weise dann selber
total,
auch noch macht,
genau.
Oder? Du hast ja gemerkt, dass du es in der Hand hast, indem du einfach diese radikale Entscheidung getroffen hast.
Ja, aber damals war, ich habe gedacht, wenn ich auch nur einmal ein Video aussetze, dann bin ich weg von der Bildfläche, dann war es das.
Du schreibst in deinem Buch auch von diesen ganzen Paketen. Dein Haus sah irgendwann aus wie ein Lager, weil du natürlich aufgrund diverser Kooperationen mit allen möglichen Artikeln versorgen würdest. Und dann war aber dieses eine Paket, dieser Fake-Pelz, der es angeblich war, für den du auch Werbung gemacht hast. Wie leicht lässt sich das feststellen? Also ich meine, du hast sofort gemerkt, der ist als Fake-Pelz verkauft, also
ja, also es war so
gesehen,
auf dem Schuh, ne? Es war kein ganzer Pelz,
genau,
sondern
es
war so eine Verzierung auf einem Schuh, genau.
Ja. Und du hast gemerkt, es ist ein echter Pelz.
Ja.
Eigentlich viel mehr wert.
Das ist auch ein krasser Gedanke. Nee, das war mein Gedanke damals nicht. Ich war schockiert, weil ich auf sowas immer schon geachtet habe. Ja. Und ich hab's halt gesehen. Du siehst das eigentlich relativ schnell, wenn du dich einmal damit auseinandersetzt und herausfindest, wie man das sieht und woran sich das ausmacht, dann sieht man das sofort.
Das war ein Schlüsselmoment aber auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, es war ein Schlüsselmoment für mich, weil ich mir in dem Sinne so intensiv Gedanken darüber gemacht habe, dass es eigentlich gar nicht geht und alles in mir hat geschrien, ich muss diese Kooperation, also es war ein größerer Kooperationspartner aus dem Ultra-Fast-Fashion-Bereich und mit dem lief dann die Koop halt eigentlich auch noch länger weiter. Es war ein längerer Vertrag. Und alles in mir hat geschrien, so, das geht gar nicht. Das ist ein unverzeihlicher Fehler, den ich moralisch überhaupt nicht vertreten kann und möchte. Und dieses Gefühl ist in dem Moment richtig doll in mir aufgekommen. Nur natürlich bin ich dann in dem Moment nicht alleine. Ich bin in einem Umfeld, ich bin in Verträgen und war damals ja auch nicht so tiefgründig wie heute. Und es kam einmal ganz doll hoch und dann war ich aber nicht stark genug, diesem Gefühl irgendwie richtig nachzugehen, sondern habe dann in dem Moment versucht, für mich irgendwie Ausreden zu finden und das irgendwie gut zu reden und irgendwie zu sagen, ja, okay, dann stelle ich den Pantoffel halt nicht vor, sondern nehme was anderes und das darf halt nie wieder vorkommen und so. Aber das war so ein richtiger Wachrüttelmoment, ja.
Wie schwer war es denn aus, du hast gesagt, auch längerfristigen Verträgen dann auch wirklich rauszukommen? Kommt, denn sie haben Pakt mit dem Teufel dann letztendlich, ne?
Ja, also das war jetzt am Ende nicht so schwer,
nee, okay.
Ne? Also man hat ja Vertragsbedingungen und dann, keine Ahnung, steht da zur Not eine Vertragsstrafe drin, wenn man den früher beendet oder wie auch immer oder man muss irgendwas an Geld zurückzahlen, aber das ist schon alles auch möglich.
Wie schaust du auf andere heute, die heute diese Produkte vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich finde ich es nicht gut, aber ich kann natürlich auch sagen, dass ich es nicht gut finde, aber ich finde es auch nicht richtig, jetzt einfach alle Leute total zu verteufeln und in den Dreck zu ziehen und negativ zu bewerten, weil ich bin ja an dem gleichen Punkt gewesen. So. Und ich glaube, jeder Mensch ist in seinem eigenen Leben, hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Entwicklungslinie irgendwie. Und darüber aufzuklären, zu inspirieren, dass es auch anders geht und irgendwie Awareness dafür zu schaffen, Bewusstsein dafür zu schaffen, finde ich super wichtig. Und das mache ich, glaube ich, auch im Moment richtig gut. Aber einfach jemanden so zu verurteilen und abzuschreiben und gegen den zu hetzen, da bin ich gar kein Fan von. Ja.
Du warst ja auch das Gesicht für diese eine Firma aus China. Und dann in deiner nächsten Phase, als du wieder zurückgekommen bist, hast du ja, nicht in Sachen Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und sowas, hast du ja auch noch diese Dokumentation quasi gegen diese Firma. Das ist erstmal so total hart.
Ja.
Oder? Es ist ja, also klar, du bist eine andere heute, du warst vertraglich nicht gebunden. Aber inwiefern hat sich das trotzdem komisch für dich angefühlt?
Ehrlich gesagt, gar nicht komisch. Es hat sich einfach richtig angefühlt, weil das einfach zu 100% mich und meine Werte und meine Gedanken irgendwie widerspiegelt. Und ich freue mich total darüber, dass ich all diese Informationen und all das Bewusstsein zu diesem Thema mir erarbeitet habe und jetzt habe und jetzt so anders darüber und darauf blicken kann. Und es war mir total wichtig, gerade weil ich eben mal das Gesicht war, darüber so intensiv aufzuklären.
Hat sich jemand von denen mal gemeldet bei dir?
Nee.
Und gesagt, Frau Heidecke, jetzt mal im Ernst.
Nein, bei mir hat sich niemand gemeldet. Schade eigentlich, wäre bestimmt ein interessanter Austausch geworden.
Ja. Heute ist dir klar, dass InfluencerInnen natürlich dieses wirklich scheinbar perfekte Leben inszenieren.
Ja.
Warst du dir dessen auch bewusst damals?
Dass ich mein Leben inszeniert habe?
Ja, als Hochzeit war und das wurde ja auch dann so gezeigt.
Also ja, natürlich war mir das in gewisser Weise bewusst. Man hat ja auch, wie ich schon gesagt habe, so, man macht sich dann halt, wenn man morgens noch nichts gepostet hat und ist kurz vorm Frühstück, dann denkt man sich ja, komm, dann poste ich halt mein Frühstück, dann mache ich mir halt jetzt ein schöneres Frühstück, damit ich das auch schön posten kann. Aber trotzdem war es ja mein Frühstück. Und für mich war das so verstrickt, dass das schon auch mein Leben einfach war, ne? Also das war so wie eins ineinander gezwirbelt. Natürlich ist mir bewusst gewesen, dass ich viele Dinge vielleicht, klar, wenn ich mich vor die Kamera setze dann und irgendwie mal einen schweren Tag habe, natürlich hänge ich dann nicht mit einer blöden Fresse davor, sondern versuche halt irgendwie Fröhlichkeit zu vermitteln.
It's a job.
Ne, genau. Und so war das auch mit all dem anderen Content, den ich gemacht habe. Man hat vielleicht so ein paar Prozent extra reingegeben, aber es war jetzt nie irgendwas gelogen oder so. Aber ja, es ist wichtig zu verstehen, wie es auf die Leute wirkt. So, und da ist es natürlich schon ein großer Unterschied, wie man Dinge präsentiert, was für ein Gefühl man den Leuten mitgibt.
Ja. Also es war wichtig, täglich zu liefern.
Auf jeden Fall.
Ganz kritisch wurde es, und darüber schreibst du auch, wenn du mal in den Urlaub fliegen wolltest.
Ja.
Erzähl mir bitte, wie sah eine Urlaubsvorbereitung damals für dich als Content Creator aus?
Ich brauchte für eine Woche Urlaub mindestens eine Woche Vorlauf, wo ich eigentlich tagtäglich teilweise auch Nachtschichten gearbeitet habe, um das ganze Pensum aus der Woche, wo ich im Urlaub bin, aufzuarbeiten und vorzuarbeiten, damit ich dann im Urlaub nicht auch noch YouTube-Videos zum Beispiel drehen muss, nicht auch noch Kooperationen drehen muss und so. Und klar ist das jetzt nicht der furchtbarste Gedanke, vor allem nicht, wenn man dann irgendwie vorhat, einen richtig krassen Luxusurlaub auf den Malediven dafür zu bekommen. Mhm. Aber das war dann irgendwann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, der Gedanke an so einen Urlaub macht mich gerade 0% glücklich und erfüllt mich wirklich 0% mit irgendwas Positivem. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Ja, auf der einen Seite ja, weil es sehr viel Stress bedeutet und ich mich einfach nur nach Ruhe und Ankommen irgendwie gesehnt habe in dem Moment und gar keine Lust aber auch darauf hatte, auf den Malediven zu sein. So, und das ist doch verrückt, oder? Also
das ist dann schon Burnout, fast schon. Keine Freude mehr an diesem eigentlichen Urlaub.
Ja.
Ist natürlich ein krasses Signal.
Und ich habe mich super schlecht mit diesem Gefühl gefühlt, weil welcher Mensch würde sich nicht auf einen Maledivenurlaub freuen und das Besondere daran sehen? Du willst dich nicht freuen?
Ich will nicht in die Malediven. Ich will lieber in die Antarktis, ganz ehrlich.
Ja, das ist schon krass, ja.
Ich liebe Österreich.
Ja.
Ich liebe Österreich.
Ich war jetzt im Sommer auch in den Bergen im Urlaub.
Wo warst du?
Im Allgäu.
Schön. Ja, Strand lockt mich überhaupt nicht. Strand und Meer.
Echt?
Ich finde es einfach
nur
anstrengend.
So ein Strandmensch?
Nein, ich brauche auch nicht diese Sonne, die mir die ganze Zeit auf den Döns scheint. Mm. Überhaupt nicht.
Also okay, also du wärst eher so der Island-Tripper.
Ich finde Berge mittlerweile cool.
Ja.
Ich liebe Berge. Es ist einfach so entspannt. Berge und Grün und Täler, super.
Berge sind wirklich toll, wirklich, ja.
Oder?
Das ist schön.
Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal bewusst gegen deine eigenen Regeln verstoßen? Und das ist ein krasser Move dann als Content Creator mit diesem Druck, dieser Pflicht, täglich etwas zu liefern.
Das ja, ist eigentlich ja nie. Ich habe nie nichts gepostet. Ich habe 2 Tage, nachdem ich mein Kind auf die Welt gebracht habe, wieder gepostet und gearbeitet.
Und was war mit dem Tag danach?
Ja, da hat wahrscheinlich mein Ex-Mann irgendwas in die Story gepackt,
okay,
oder
ja,
so. Aber ja, also ja, es war wirklich verrückt. Und das erste Mal, wo ich gegen meine eigentlich ja selbst auferlegten Regeln verstoßen habe, war der Tag, an dem ich einfach aufgehört habe, Social Media zu machen.
Und was ist passiert?
Ich habe völlige Ruhe in mir gespürt. Ich
ab
war
wann?
So ab der ersten Sekunde. Also eigentlich ab dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, weil in dem Moment hat mein Gehirn einfach sich abschalten können und hat gedacht, okay, du musst jetzt an nichts denken, da ist kein Druck, du musst dich nach niemandem und nichts richten. Jedes Mal, wenn dann doch nochmal dieser Gedanke, der ja auch aufkonditioniert in mir war, gekommen ist, konnte ich ihn seelenruhig beiseite schieben und ich habe mich so schnell dran gewöhnt und habe ab dem ersten Tag wirklich auch monatelang diese ganzen Apps nicht mehr geöffnet. Ich musste die noch nicht mal löschen. Ich habe sie einfach nie wieder geöffnet. Ich war so durch mit allem.
Es ging.
Das war die größte Befreiung für mich.
Das Interessante ist ja, obwohl wir wissen, dass uns etwas nicht gut tut, dass uns etwas unglücklich macht.
Ja.
Und wenn das einfach nur Instagram ist und anderen
ja
Folgen und diese ganzen Vergleiche und so weiter, wagen wir es nicht
ja
daran, etwas zu ändern.
Das ist ja eine
was
richtig krasse
braucht
Erkenntnis.
Es? Bei dir natürlich wirklich eine ganz krasse Verschlechterung deines seelischen Zustandes und wirklich ja bis zur Verzweiflung dann irgendwann.
Ja.
Aber was braucht es, ich sag mal so, für andere Menschen,
ja,
die, und ich höre das von Freundinnen, höre ich das, ich weiß, dass es mir nicht gut tut und ich kann aber nicht anders, ich muss es mir trotzdem angucken. Und es erscheint so einfach doch.
Ja.
Lass es doch einfach sein, mach es doch nicht.
Mhm. Ich glaube, es braucht den Moment mit sich selbst, wo man sich selbst richtig zuhört und sich selbst richtig wahrnimmt. Das hat mir total geholfen. Zeit mit mir selbst, so in Achtsamkeitsübungen zu gehen, auch meditieren vielleicht, wenn man dafür offen ist, Atemtechniken, Atemübungen zu machen, besondere Literatur zu lesen, einfach mal sich auf die Couch zu setzen und gar nichts zu tun für eine Zeit, weil dann auch Langeweile oder all diese Übungen, die bringt einen ins Innere. Die bringen einen ins Innere. Und die lassen überhaupt zu, dass wir Dinge, die vielleicht schon längst da sind und uns eigentlich jeden Tag irgendwie von innen anklopfen, wir nehmen das gar nicht mehr wahr. Wir sind so abgestumpft in dieser Gesellschaft und in unserem schnelllebigen Entscheidung, dass wir das alles gar nicht mehr wahrnehmen. Und vor allem nicht, wenn ja jeder um uns herum es auch tut, gerade Instagram. So, wer ist nicht auf Instagram, wer guckt nicht 25 Mal am Tag da rein oder postet da regelmäßig was rein. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, etwas zu machen, was alle um mich herum nicht tun. Das ist das Schwierige daran, weil man hat irgendwie jedes Mal dieses Gefühl, ja, aber es ist doch normal, es ist doch okay, es macht doch jeder. Und diese Dinge, die sind ja auch nichts. In meinem Fall war es dann sehr extrem, es hat mich wirklich kaputt gemacht. Aber wenn ich jetzt als Privatperson regelmäßig Instagram öffne und eigentlich so kognitiv denke, eigentlich tut mir das nicht gut und diese ganzen Vergleiche und jedes Mal habe ich danach irgendwie Augen- und Kopfschmerzen und ich verliere irgendwie eine Stunde dann jedes Mal. Es ist ja nicht so eine ganz schlimme negative Auswirkung. So, und deswegen empfinden wir es, glaube ich, oft auch gar nicht als so schlimm. Aber der Körper und die Seele, die sagen uns schon sehr deutlich, was uns gut tut und was nicht. Wir haben nur verlernt, darauf zu hören und die Signale wahrzunehmen und vor allem uns die Zeit und Ruhe dafür zu nehmen. Und ich glaube, das tut richtig gut.
Und wer es aber versucht, sich diese Zeit und Ruhe zu nehmen, der muss erst mal kämpfen und arbeiten. Denn diese Leere, die wird plötzlich ganz schön laut. Die auszuhalten, das ist ganz schwer.
Da kommen ganz viele Sachen hoch.
Ich weiß gar nicht, wenn man das 3-4 Tage durchhält, hat man wahrscheinlich schon echt was geschafft, ne?
Ich glaube auch. Und das ist auch das, was ich immer mitgeben möchte, weil natürlich war mein Weg sehr radikal und sehr extrem. Aber das braucht's ja nicht. Jeder hat ja auch ganz andere Laster oder ganz andere Leben, oder ganz andere Dinge in ihrem Leben, womit man vielleicht unzufrieden ist. Und ich glaube wirklich, dass ein paar Minuten Bewusstsein am Tag so gut tun können und so schnell einen weiterbringen können.
Was hast du verloren? dadurch, dass du aufgehört hast?
Was habe ich verloren? Also erstmal die ganzen negativen Dinge. Ich habe ganz viel Stress, ganz viel Druck, ganz viel negatives Selbstbild über mich, habe ich alles verloren. Ich habe zeitweise auch natürlich extreme Aktivitäten und Erlebnisse verloren, weil die natürlich hauptsächlich auch durch zum Beispiel YouTube-Videos gekommen sind. Da habe ich Dinge gemacht, die ich sonst nie in meinem Leben gemacht hätte.
Genau, zum Beispiel Bungee-Springen.
Nee, sowas habe ich nicht gehört. Naja, zum Beispiel den Pool mit 20.000 Quietscheenten befüllen. Sowas, so, weißt du?
Ja, so ja, krasse Dopaminaktion.
Genau,
ne?
So krasse Dopaminaktion. Ja, sowas verliert man dann im ersten Moment, aber ich bin sehr dankbar und freue mich, dass ich so viel davon hatte und brauche das in dem Extrem jetzt auch gar nicht mehr. Man lernt die kleinen Dinge wieder viel mehr schätzen.
Nun hast du ja auch deinen Fans auch so gewisse Verantwortung natürlich gegenüber gespürt. Und dann aber diese krasse Entscheidung von heute auf morgen, sich zurückziehen und gar nichts zu posten. Nicht mal eine Abschlusserklärung. Viele machen das ja heutzutage und sagen, ich brauche ein halbes Jahr Pause. Meinetwegen, mir geht's nicht ganz so gut. Ich verabschiede mich jetzt erstmal aus den sozialen Medien. Ja. Und mit ein bisschen Glück sehen wir uns in 6 Monaten wieder. Auch das hast du nicht gemacht.
Das stimmt.
Hast du darüber nachgedacht, das zu machen?
Nein. Lustig, oder? Es war gar kein Gedanke in mir, weil ich in dem Moment so auf mich fokussiert war. Ich habe in dem Moment mich als Mittelpunkt meines Lebens einfach mal gesehen. Und in dem Moment wusste ich, ich muss mich einfach nur zurückziehen. Ich will niemandem Rechenschaft schuldig sein. Ich will auf nichts und niemanden mehr achten müssen. Ich bin jetzt einfach mal wichtig in meinem Leben.
Das ist Reißleine.
Ja.
Das ist Reißleine ziehen, ne?
Genau. Ja, und das Ding war ja auch, als ich die Entscheidung getroffen habe, war ja gar nicht klar, höre ich eine Woche auf, höre ich einen Monat auf, höre ich ein Jahr auf, höre ich für immer auf. Ich wusste es gar nicht und ich habe es auch gar nicht definiert für mich.
Es kamen bestimmt viele Kommentare, oder, über die nächsten Monate, die dann gefragt haben, Bibi, wo bist du?
Bestimmt, ja, aber ich habe das alles nicht mitbekommen, weil ich schlichtweg nicht online war. Ich habe gar nichts gesehen.
Ganz am Anfang deines Buches wagst du ja einen Blick auch in die Zukunft. In das Jahr 2089.
Ja, auf jeden Fall.
Mit sogenannten Sterbebett-Monologen.
Ja.
Und da heißt es ja hier 27.05.2089, 11.46 Uhr.
Das hast du dir.
Du hast dich auf die Uhrzeit, hast du dich sogar festgelegt.
Ja.
Ja, letzter Gedanke, bevor ich mich für immer von diesem Ort verabschieden muss.
Ja.
Blickst du zurück auf all dein Leben, wie es dann gelebt werden wird. Futur 2 muss es auf jeden Fall sein. Genau. Wie hat sich deine Beziehung zum Tod über die letzten Jahre verändert?
Boah, ich glaube, der Tod spielt die ganze Zeit eh nicht so eine super wichtige Rolle in meinem Leben. Es ist jetzt nichts, woran ich regelmäßig denke oder dass ich denke, bevor ich sterbe, muss ich auf jeden Fall oder so. Das hatte ich damals aber, glaube ich, auch nicht. Ich fand nur den Gedanken gerade in meinem Buch, in diesen Sterbebettmonologen auch so unfassbar hilfreich, weil er so... Man kann sich, glaube ich, so nahbar da reinversetzen mit seinem eigenen Leben. Und dieser Part ist ja aufgeteilt in 2 Sterbebettmonologe. Das bedeutet, wir haben verschiedene Ansichten von Menschen, die unterschiedlich gelebt haben und wie sie ihr Leben reflektieren. Und das einmal zu lesen und sich mit seinem Leben und seinen Entscheidungen da reinzuversetzen, ich glaube, das kann echt viel mit einem machen. Weil wir, glaube ich, oft Entscheidungen treffen, Dinge in unserem Leben haben, die uns am Ende nicht zu dem bringen, was wir uns eigentlich wünschen, wie wir das Leben verlassen, wie unser Leben sich entwickeln soll. Und das zeigt das, glaube ich, ganz gut. Und deswegen fand ich das irgendwie so schön, damit dieses Buch zu starten.
Was ist dein Lebensziel heute?
Oh,
ich weiß, das ist so eine große Frage, aber da du dich natürlich sehr mit dir beschäftigt hast, vor allem auch in diesen 3 Jahren Pause, hast du darüber garantiert schon mal nachgedacht.
Ja. Also. Ich glaube, dass so ein Lebensziel, das darf sich auch immer wieder verändern und weiterentwickeln. Deswegen, vielleicht sieht es in einer Woche oder einem Monat oder einem Jahr wieder anders aus. Jetzt gerade würde ich sagen, mein Lebensziel ist es, ich würde mir wünschen, mein Leben so zu leben, dass ich mit der Kraft und Leidenschaft und Liebe, die ich in mir habe, einfach möglichst viel Positives bewirke, im Kleinen sowie auch im Großen, weil mich das wahnsinnig erfüllt. Und ehrlich zu leben, jeden Tag ehrlich zu leben, vor allem mit mir selbst und natürlich auch mit allen anderen um mich herum. Ich glaube, diese Ehrlichkeit bringt uns dazu, bewusster zu leben, weil wenn wir kein Bewusstsein für Dinge haben, können wir nicht wirklich ehrlich mit uns sein. Thema Instagram, tut mir gut, tut mir nicht gut. Und wenn wir bewusster leben, dann übernehmen wir automatisch mehr Verantwortung für unser Sein. Und das, wenn das im Großen passieren würde, das würde, glaube ich, die Welt echt zu einem viel, viel schöneren, liebevolleren Ort machen. Mhm. Weil wir sind ja alle irgendwie mit allem und jedem verbunden, mit der Natur, mit den Menschen, mit den Tieren. Und wir verändern diese Welt sowieso durch unsere pure Existenz hier auf dieser Erde. Und wenn man das mit ein bisschen mehr Bewusstsein und Ehrlichkeit und dementsprechend auch Verantwortung machen würde, das müssen gar keine riesengroßen Veränderungen sein. Ich glaube, das wirkt immer und fühlt sich so schwer an. Oh, Verantwortung übernehmen ist irgendwie so ein negativ belastetes Wort. Aber ich glaube, dass das was ganz Positives, was ganz Stärkendes sein kann, was uns ganz stark macht, wie so eine Superpower, wenn wir sie halt richtig nutzen. Und das können ja auch ganz kleine Entscheidungen sein, die, glaube ich, riesengroßen Einfluss haben, wie zum Beispiel, wie begegne ich meinem Gegenüber? Bin ich freundlich zu dem und versprühe positive Energie oder bin ich genervt und in mich gekehrt und lege meinen Ballast auf den Menschen ab, weil ich denke, den sehe ich eh nie wieder. Damit beeinflusse ich ja nicht nur einen Menschen. Das wird ja weitergetragen.
Total. Ich finde es immer so krass, dass es immer heißt, mit einem Lächeln kannst du den ganzen Tag einer Person verändern.
Ja, total.
Und die gibt es natürlich weiter. Das ist schon krass, oder?
Ja,
mit einem
voll.
Einzigen Lächeln kannst du den ganzen Tag verändern.
Und das ist ja so eine Power, die wir haben. Und das müssen wir uns, glaube ich, viel öfter bewusst machen mit dem Gedanken, dass wir echt alle verbunden sind. So, und ich glaube, wir sind alle in uns gut und jeder möchte glücklich und zufrieden irgendwie durchs Leben laufen. Und wenn wir alle viel liebevoller und achtsamer und verbundener miteinander wären, dann würde sich so viel automatisch verändern.
Ich meine, du hast wahrscheinlich mehr Macht durch solche Gesten als InfluencerInnen sowieso. Aber
klar,
die Macht ist ja unglaublich. Abgesehen davon, dass natürlich Menschen bei dir vor der Haustür kampiert haben, was wirklich schon krass ist. Woran hast du wirklich gemerkt und warst vielleicht auch selber überrascht anfangs, welche Macht du als Influencerin gehabt hast damals?
Boah, da gab es natürlich viele Ereignisse, wo man das richtig hautnah erlebt hat. Also nicht nur welche Macht, ja, Macht kommt dann irgendwie damit, aber wie viele Menschen man einfach erreicht, weil diese großen Zahlen sind erstmal einfach nur irgendeine Zahl, ne? Und man realisiert das gar nicht so richtig. Irgendwann ist die Zahl auch so groß, dass man das gar nicht mehr greifen kann.
Klar.
Und wenn man dann natürlich irgendwie eine Veranstaltung hat und dann kommen da plötzlich 13.000 Menschen und du stehst dann da auf der Bühne und denkst dir, was geht hier eigentlich ab? Ich hatte mal ein Fantreffen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war in Österreich auch. Und das sollte in einem Shoppingcenter stattfinden. Und das ganze Shoppingcenter musste nach kurzer Zeit mit der Polizei evakuiert werden, weil die Veranstalter gar nicht damit gerechnet haben, dass so viele Menschen kommen. Dementsprechend war die Sicherheit auch für viel weniger Menschen halt vorbereitet und garantiert. Und dieses komplette Shoppingcenter war einfach voll. Also das sind Momente, das kann man gar nicht verstehen.
Und mit großer Macht kommt großer Hass, ne? Mit dem man dann auch
auf jeden Fall
auf der negativen Seite denn umgehen muss.
Ja, das
stimmt. Du hast diese 3 Jahre genutzt für dich. Du hast dich auch selber kennengelernt. Was hast du erfahren über dich in diesen 3 Jahren Pause?
Oh, ganz viel. Ich habe ganz viel erfahren über mich. Also,
das klingt nämlich immer so groß und so philosophisch und so allgemein. Aber an welchem Beispiel können wir das auch wirklich gut demonstrieren? Du hast dich besser kennengelernt.
Ja, ich glaube, es sind so kleine Momente, die für mich echt meine Welt ein bisschen verändert haben. Zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen, Anders sehen von Bo Lotto heißt der, glaube ich, der Autor. Und es ist ein Neurowissenschaftler und der erklärt in einem Buch, finde ich super spannend, auch mit ganz vielen Selbstexperimenten, die man direkt während des Lesens machen kann, warum wir Dinge wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen, wie unser Gehirn funktioniert, alles so ums Sehen und Wahrnehmen und so. Und da war zum Beispiel ein Unterkapitel über, jetzt ist mir das Wort entfallen, Möglichkeitsraum, über den Möglichkeitsraum. Jeder Mensch hat einen Möglichkeitsraum, in dem er nur denken und handeln kann. Und dieser Möglichkeitsraum definiert sich darüber, wie wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen wurden, in welchen gesellschaftlichen Strukturen wir aufgewachsen sind, welche Erfahrungen wir gemacht haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich für eine gewisse Situation, zum Beispiel jetzt für diesen Podcast, einen Möglichkeitsraum, in dem ich mich nur denkend und handelnd bewegen kann, durch meine Erfahrungen. Zum Beispiel kommen da Worte vor wie Ungewissheit, Spaß, Reden, vielleicht auch Angst oder Halsschmerzen vom ganzen Reden oder vielleicht auch Freundschaft, weil man jemanden neuen kennenlernt. So definiert sich ein Möglichkeitsraum bezogen auf verschiedene Situationen. Und zu verstehen, dass das aber ja gar nicht die Realität ist. Jeder Mensch hat ja ganz anderen Möglichkeitsraum für jede Situation. Das macht irgendwo Sinn, aber darüber macht man sich irgendwie nie Gedanken. Und das wirklich mal zu verstehen und nachzuvollziehen, was das bedeutet. Ja, das bedeutet, ich kann meinen Möglichkeitsraum ja jederzeit ändern und erweitern. Und damit verändere ich ja meine Realität und die Möglichkeit, wie ich handeln und reagieren kann. Das fand ich zum Beispiel super, super spannend.
Aber wie erweitert man den Raum?
Naja, im besten Fall machst du neue Erfahrungen.
Okay,
weil nur durch neue Erfahrungen, also er schreibt zum Beispiel, Reisen ist ganz, ganz wertvoll.
Okay.
Alleine nur in anderen Umgebungen zu sein, ist ganz wertvoll. Genau.
Neuen Beruf erlernen.
Ja,
zum Beispiel. Du hast dich fortgebildet in der Pause, oder?
Ja.
Was bist du angegangen?
Ich habe angefangen, ein Fernstudium als vegane Ernährungsberaterin zu machen.
Hast du zu Ende gemacht?
Nee, habe ich nicht zu Ende gemacht.
Willst du nochmal zu Ende machen?
Ich weiß es noch nicht. Also es steht alles noch da. Aber im Moment habe ich meine Prioritäten einfach auch nochmal anders gesetzt, weil dieses Studium ja auch sehr darauf aus ist, wie coache ich andere Leute dann und dieses 1:1 betreuen und so. Und ich habe mich, also wirklich privat, ich und Ernährung, das ist auch so ein Thema für mich, für sich, so gesunde Ernährung, vegane Ernährung. Ich bin für mich persönlich voll ausgebildet, was das angeht. Ich habe so viele unendliche Stunden Zeit und Arbeit da reingesteckt.
Und kannst du auch danach leben?
Ja, voll.
Das geht schon.
Ja, du kannst irgendwann, wenn die Möglichkeit sich mal ergibt, dann kommst du uns mal besuchen zu Hause und dann zeige ich dir mal, wie man richtig gesund snacken kann.
Und es fällt dir auch nicht schwer.
Gar nicht. Es ist die größte Freude für mich.
Okay, denn alle wollen das. Aber es ist nicht immer ganz so einfach, weil man wirklich Schritt für Schritt umstellen muss und nicht von heute auf morgen alles.
Das stimmt, das ist ganz wichtig, Schritt für Schritt. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich genug Wissen aneignet, weil nur wenn ein starkes Fundament in dir ist, dann kannst du es auch nachhaltig durchziehen. Und ich habe zum Beispiel meine Einstellung zu Lebensmitteln geändert. Früher war das so, ich liebe Donuts, ne? Das war früher mein Ein und Alles.
Ja.
Und ich habe immer gedacht so, boah, jetzt gönne ich mir einen Donut, jetzt gönne ich mir was richtig Gutes. So. Aber zu verstehen, wenn ich diesen Donut esse, so erstmal wichtigste Erkenntnis, alles, was ich esse, wird zu mir. Alles, was ich zu mir nehme, wird zu mir. Das ist eine krasse Erkenntnis, wenn du das richtig verinnerlichst. Dann bist du schon mal viel achtsamer mit dir. Und dann zu verstehen...
Heißt das konkret bei dem Donut zum Beispiel? Du wirst ja nicht zum Donut.
Gut,
du
wirst, all die Dinge, die da drin sind, die gehen ja in meinen Körper über und werden ja vom Körper genutzt oder bleiben teilweise im Körper.
Ja.
Das war für mich eine krasse Erkenntnis, die mich sehr sensibilisiert hat. Und dann zu verstehen, wenn ich einen Donut esse, dann tue ich mir eigentlich nichts Gutes, sondern ich tue meinem Körper etwas Schlechtes. Und nur dieses Umdenken in dieser Situation, weißt du, manchmal habe ich Bock zu snacken und natürlich habe ich auch mal Lust auf was Süßes. Und wenn ich mal richtig Heißhunger habe, dann esse ich halt mal eine Dattel. So,
wow.
Weißt du, das gibt mir auch diesen süßen Kick, aber da sind Ballaststoffe und Nährstoffe mit drin und der Blutzuckerspiegel steigt ganz anders an und sinkt anders. Und ansonsten bin ich voll happy, meinem Körper was Gutes zu tun. Ich snack halt lieber dann irgendwie Rohkost mit einem leckeren Dip oder
das
so.
Das ist aber nicht lecker.
Doch.
Also ich liebe auch Gemüse und so, aber einfach ein paar Möhren und ein paar Gurken kalt zu essen und ein paar kleine Tomaten, das macht man und man fühlt sich gut, aber es ist nicht so richtig lecker.
Boah, ich find's richtig lecker.
Okay, gut, dann hast du's gut.
Dann brauchst du anderes Soul Food.
Es ist keine Alternative zur Tafelschokolade abends vom Fernsehen.
Ja, aber dafür gibt's ja auch andere coole Sachen.
Vom Fernseher, dein heißer Tipp vom Fernseher? Weil das ist halt so die Snack-Situation schlechthin. Weil wir
ja, aber wenn du Schokolade liebst, es gibt auch richtig tolle Schokolade, die mit ganzen Datteln zum Beispiel gesüßt ist, wo sehr viel Rohkakaoanteil drin ist. Super gesunde Kombination.
Also du meinst die Schokolade, die nicht so gut schmeckt? Also die
ist mega lecker. Aber guck mal, ich glaube, das ist diese Konditionierung, die wir uns auferlegen. Auf wenn wir verstehen, dass diese Milchschokolade mit 50% Zucker, wenn wir, weißt du, das ist ja, wir haben das ja gelernt, ja, das ist das Gute, das schmeckt uns richtig lecker. Du mochtest am Anfang als Kind oder Jugendlicher bestimmt auch keinen Kaffee. Und irgendwann...
Mag ihn heute noch nicht.
Ja, okay, aber das ist so ein typisches Beispiel für viele.
Natürlich,
ne?
Klar.
Man gewöhnt sich so an diesen anderen neuen Geschmack und dann lernt man den schätzen und liebt den dann irgendwann. Ist eine Reise.
Was hast du heute Morgen gefrühstückt?
Ich habe heute Morgen Pancakes gefrühstückt. mit Dinkelvollkornmehl, mit Datteln gesüßt. Da waren ganz viele Früchte drin und dann habe ich mir schön Mandelmus ungesüßt natürlich drauf gemacht.
Also gut, die ganzen Dattelvorräte in Köln sind aufgekauft von einer einzigen Person. Was früher natürlich auch Teil deiner DNA war, das war Strategie, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, das war ja alles Teil von dir. Ohne das hättest du ja dieses Imperium. Wie viele Angestellte hast du gehabt früher?
Gar keine.
Echt nicht? Du hast das ohne Angestellte. Krass, krasse Arbeitsbelastung auf jeden Fall. Ehrgeiz, Zielstrebigkeit. Was ist daraus geworden heute?
Ich habe das immer noch alles in mir. Und ich liebe diese Eigenschaften auch an mir. Ich nutze die nur viel positiver jetzt für mich, weil ich Dingen nachgehe, wenn es mir nützt und wenn ich da wirklich einen Mehrwert für mich drin sehe und nicht, weil ich denke, ich muss das jetzt machen, weil aus welchen äußeren Gründen auch immer. Zum Beispiel meine Ernährungsumstellung, die kommt aus dem krassesten Ehrgeiz und Hyperfokus. So, das macht man nicht einfach so, auf jeden Fall nicht in der Geschwindigkeit und Intensität, wie ich manchmal so Dinge ändere. Ja, auch dieses sich wirklich tief in Themen reinfuchsen, sich damit beschäftigen und die dann auch wirklich ins Leben aufnehmen, weil man es einmal begriffen hat und denkt, ja, natürlich macht das Sinn. Warum sollte ich das jetzt jemals wieder nochmal anders machen? So. Also wir sind halt so, also mein Partner ist auch sehr extrem so. Er liest zum Beispiel, dass diese normalen, traditionellen Matratzen und Betten, wie wir sie heute hier in der westlichen Gesellschaft haben, das ist eigentlich voll ungesund für den Körper ist, hat sich dann mit Futons und so beschäftigt, auch mit verschiedenen Materialien. Ja, und dann komme ich von einer dreitägigen Reise nach Hause und unser Bett ist halt weg. Und da liegt halt jetzt ein Baumwollfuton auf dem Boden.
Und wie ist der?
Es ist, also man braucht wirklich ein paar Wochen, bis man sich dran gewöhnt.
Ja,
und
die
seitdem,
sind sehr hart, die Futons. Oder teilweise. Ich kenne nur einen Futon. Ich habe einmal in meinem Leben auf einem Futon geschlafen. Also, beziehungsweise habe die ganze Nacht nicht geschlafen.
Genau. Und man muss sich dran gewöhnen. Aber dann merkt man, wie der Körper sich verändert. Wie krass das gut tut. Und was das für einen Mehrwert hat. Und jetzt kann ich besser auf dem Futon. Also ich kann auch super. Ich könnte mich jetzt auch hier auf dem Boden heute Nacht legen und schlafen. Okay. Ist auch kein Problem jetzt mehr für mich. Okay. Aber ich kann jetzt besser
auf... Ist ja wie ein Futon. Das ist im Prinzip das gleiche Gefühl.
Ich schlafe da jetzt besser mittlerweile auf als wie auf normalen Matratzen. Okay. Ja. Aber das ist so, wenn etwas Sinn für mich oder für uns macht, dann macht es gar keinen Sinn, das nicht zu ändern.
Was sagen eigentlich die Beauty-Eingriffe von damals, die du hattest? Ja. Was sagen die dir heute über die Bibi von damals?
Die sagen mir, dass ich leider mich nicht so selbst lieben konnte, wie ich war. Und das tut mir total leid für mein Ich von damals, weil ich das schon bereue heute, dass ich das gemacht habe. Jetzt bin ich in einem State, ich glaube, man kann sich noch mehr akzeptieren und noch mehr lieben, aber ich bin auf einem guten Weg, mich so zu akzeptieren und anzunehmen und zu wertschätzen, wie ich bin und auch das äußere Einflüsse egal werden und so. Das ist auch noch ein Weg, da muss ich auch noch weiter dran arbeiten. Nur jetzt schon alleine würde ich sowas nie mehr machen. Und ich war auch schon wieder bei dem Professor, der mich damals zum Beispiel operiert hat, um mich darüber zu informieren, was würde das bedeuten, meine Brustimplantate zum Beispiel wieder entfernen zu lassen, weil ich schon auch extreme Momente die letzte Zeit hatte, wo mich das so gestört hat und ich mich so unwohl damit gefühlt habe. Aber das bedeutet ja auch wieder Vollnarkose, Eingriff, gesundheitliches Risiko und so. Deswegen
mal lieber nicht.
Aktuell weiß ich nicht, wie ich damit umgehen werde, aber ich wünschte, ich hätte mich immer so annehmen und akzeptieren können, wie ich einfach bin und hätte es nicht gemacht.
Wie viel schminkst du dich? Bist du heute geschminkt?
Ich bin heute geschminkt.
Also heute bist du geschminkt. Offizieller Termin hier.
So. Nee, aber auch, also ja, ich war ja auch schon auf dem Bambi-roten Teppich völlig ungeschminkt und ist ja, das ist...
Und da gab es krasse Kommentare. Du auch. Ungeschminkt auf dem roten Teppich.
Ja, ja, auch.
Alt, müde, bekifft, ungeschminkt
ja,
auf dem roten
alles
Teppich.
Hört man
das
dann,
muss
ne?
doch wirklich nicht sein.
Ja. Also, ich bin ja dafür, und das habe ich auch für mich gelernt, das war auch voll schwer. Ich habe bewusst angefangen, mich nicht mehr zu schminken, also aufgehört damit, weil ich verstanden habe, dass ich mich selbst gar nicht mehr so sehe, wie ich eigentlich bin. Man hat immer Schminke drauf, man hat immer Make-up drauf, man hat immer die Filter drauf und dann plötzlich sieht man sich so, wie man wirklich ist und denkt sich, wie sieht das denn aus? Aber das ist ja nicht okay, das ist ja nicht richtig und gesund und nicht natürlich. Also habe ich versucht, mich wieder daran zu gewöhnen, wie ich eigentlich aussehe, einfach nur ich. Und ich habe mich richtig lieben gelernt und denke mir jetzt, Schminke ist okay und man kann das machen mit dem Bewusstsein, dass ich mich dann aber verändere. Und ich bin ja auch Künstlerin so und ich versuche das wenn für mich zu nutzen mittlerweile. Und dann sehe ich mich wie so ein kleines Kunstprojekt. Worauf habe ich heute Lust? So, will ich einfach natürlich sein und mich wohlfühlen, so wie ich bin? Oder habe ich heute Lust, irgendwie mich ein bisschen zu verändern? Und dann macht mir das auch Spaß. Aber nicht mehr dieser Druck und Zwang. Ja, man muss sich halt jeden Tag schminken. Ich sehe halt hässlich ohne Schminke aus. Auf einer Veranstaltung, wo es einen roten Teppich gibt, muss man halt aufgetakelt und geschminkt sein. Nein, muss man nicht.
Fiel das denn so auf wirklich, als du ungeschminkt auf dem roten Teppich warst?
Ja, also
fiel das echt so auf?
Mir fiel es nicht auf, ich bin ja einfach nur ich gewesen, aber vielen Leuten ist es aufgefallen. Ja,
krass. Und dann fragt man sich aber, was ist das Problem? Also zum ersten Mal zeigst du dich ja wirklich so, wie du bist.
Aber das ist ja auch das Problem. Alle um einen herum machen es, ist es völlig normalisiert in dieser Welt. Es ist schon fast vorausgesetzt. Es gibt ja sogar Jobs, da musst du einen kurzen Rock tragen und musst geschminkt sein und musst deine Haare ordentlich gemacht haben. Es ist völlig normal, dass wir oft nicht wir selbst sein dürfen. Und deswegen haben wir dieses tiefe Gefühl in uns, dass wir nicht, so wie wir einfach sind, nicht ausreichen für gewisse Situationen. Und das möchte ich gerne wiederholen.
Auch du hast ja abwertend auf andere Frauen geschaut, damals in deiner Beauty-Phase, oder? Die sich nicht geschminkt haben.
Also ja, jetzt nicht so richtig abwertend, aber es war so ein Unverständnis. So. Also, hä, warum macht die denn nichts aus sich? So ein bisschen, weißt du?
Ja, und wie hast du deine Schwester gesehen?
Ja.
Denn das hast du ja auch geschrieben.
Das stimmt. In deinem Buch.
Deine Schwester, die ist schon immer ungeschminkt gewesen. Die Schwester von Bibi ist schon immer ungeschminkt gewesen. Erstmal, wie hast du auf sie geschaut damals?
Ich habe so geschaut. Ich habe gedacht, hey, warum macht sie denn nichts aus sich? Sie ist doch so hübsch. Die kann doch so was aus sich machen. Ich habe das so ein bisschen mit Faulheit irgendwie verbunden. Und auch, ja, und jetzt denke ich, wie krass ist meine Schwester eigentlich, dass sie da nie Wert drauf gelegt hat. Also die macht sich auch gerne mal hübsch und so, ne? Aber das ist noch nie in ihrem Leben eine Konstante gewesen. Mhm. Und das ist so beeindruckend. Und ich habe so einen Respekt jetzt davor, wie sie da auch durch ihre Jugend mitgegangen ist. Und das kann man wirklich einfach nur bewundern, wie man so zu sich stehen kann und einfach, ja, sich so genug und hübsch und perfekt für jeden anders finden kann. Das ist, ich finde es wunderschön. Ich freue mich riesig, dass meine Schwester das so immer in sich getragen hat.
Was hat sie zu dir denn damals gesagt?
Gar nichts.
Nee. Das ist einfach sehr gesund. Ja. Einfach jeder soll das machen, was er möchte.
Ja.
Es ist ja auch wirklich so. Also wenn man sich so, sag ich mal, schmerzhaft irgendwie zurecht macht, um irgendein gewisses Bild abzugeben, in unbequemen Klamotten irgendwie rumlaufen, in denen du kaum gehen kannst. Es gibt richtig unbequeme Schuhe.
Ja.
Und sie erzählen es ja alle selber. Sobald man um die Ecke ist, werden die Schuhe weggeworfen und sowas. Das sind ja im Prinzip so eindeutige Aussagen über die Psyche.
Ja.
Zu diesem Thema einfach Selbstbestimmung, innere Balance.
Ja.
Das ist ja alles Ausdruck.
Ja,
dessen,
genau.
Oder? Wann hast du das letzte Mal hohe Schuhe getragen? Alles gibt's.
Boah, als ich bin ja jetzt bei Let's Dance dieses Jahr dabei und ich hatte jetzt vor anderthalb Wochen ungefähr, hatte ich meinen ersten Drehtag für Let's Dance und da habe ich ganz kurz für eine Tanzszene hohe Schuhe angehabt. Ja, aber da, keine Ahnung. Am liebsten, ich laufe wirklich, das kann man niemandem erzählen, aber ich laufe am liebsten entweder barfuß mit so Schlappen einfach. Ja, damit laufe ich eigentlich am liebsten rum, mit Schlappen.
Wie hast du dich vorbereitet jetzt in den letzten Wochen auf Let's Dance? Du weißt, da kommt konditionell richtig was auf dich zu.
Ja.
Was?
Ich habe mich gar nicht vorbereitet.
Geht auch?
Ja, mein Freund sagt immer, du bist ein Momentmensch. Und ich weiß das auch. Ich bin super vergesslich. Ich bin kurzsichtig. Ich glaube, ich kann am besten leben im Hier und Jetzt und alles, was nah bei mir ist. Ich lasse mich sehr schnell ablenken. Ich habe ja auch ADHS und sowas. Ich bin sehr feinfühlig für alles. Und ich glaube, ich bin so ein richtiger Jetzt-Mensch. Und ich habe mir angewöhnt, das auch so umzusetzen, dass ich nicht so sehr in die Zukunft schaue, sondern einfach so von Moment zu Moment lebe. Ja, und dann bin ich in dem Moment und dann kann ich mich auf den Moment fokussieren und damit auseinandersetzen.
Hast du eine gute Kondition? Weil das hätte ich gedacht, dass jeder, der mitmacht bei Let's Dance, mindestens die 4 Wochen vorher jeden Morgen 60 Minuten joggen geht.
Nee, auf gar keinen Fall. Also könnte ich, glaube ich, auch nicht. Ich bin im Sommer. ein paar Mal joggen gewesen und war erstaunt darüber, dass ich dann nach ein paar Mal irgendwie 4-5 Kilometer geschafft habe. Da war ich richtig stolz auf mich. Da bin ich so 35 Minuten am Stück durchgejoggt und habe dann so meine 4-4,5 Kilometer gejoggt. Und ich glaube, in dem Zuge habe ich nämlich auch einen Artikel darüber gelesen, dass das, glaube ich, nur so und so viel Prozent aller Menschen überhaupt können. Und da war ich so stolz auf mich und dachte mir, ja, dann ist meine Kondition ja doch nicht so schlecht. Aber ja, da geht natürlich deutlich mehr. Und ich bin im Moment nicht in meiner Sporty Era, wo ich jeden Tag wirklich Sport mache. Und deswegen freue ich mich auch so auf Let's Dance.
Oder?
Ich glaube, es wird mir richtig gut tun, mich mal so richtig ans Limit zu pushen.
Und du bist ja tanzmäßig, bist du ja schon so ein bisschen vorbereitet, oder? Du hast mal Tanzkurse angefangen.
Ja, ich habe früher Zumba getanzt und auch Unterricht tatsächlich gegeben. Und jetzt habe ich vor kurzem so ein Jahr ungefähr mit meinem Partner so ein Paartanz gemacht und verschiedene Tänze gelernt.
Ja.
Und so ein paar Schritte kenne ich schon.
Eine richtig analoge Welt ist das,
ja.
Weißt du, im Vergleich zu dem ganzen Social-Media-Wahnsinn. Und du kennst dich damit nun wirklich aus und was es auch mit der Psyche macht. Was ist der Einfluss und auch das Subtile an Social Media, was die meisten von uns vielleicht gar nicht so verstehen?
Ich glaube schon, dass wir es verstehen, aber dass wir es oft nicht wahrhaben wollen, dass es uns, glaube ich, jeden Tag in unseren Gefühlen und in unseren Entscheidungen beeinflusst. Weil wir die ganze Zeit so viele Eindrücke von anderen Menschen aufnehmen. Wir werden die ganze Zeit mit ganz viel konfrontiert, wo wir in der echten Welt ja gar nicht so sehr konfrontiert werden würden. Was hat der? Was ist jetzt in? Wie muss man jetzt aussehen? Welcher Trend hier? Ach, jetzt ist man plötzlich nur noch schön, wenn man sich den Eyeliner so macht. Die ganze Zeit Filter, man weiß nicht mehr, was ist echt, was ist unecht. Das kommt ja jetzt mit KI noch viel mehr dazu und es macht was mit einem, auch wenn man das im Hinterkopf hat. Es macht ganz doll was mit einem, dass man sich selbst nicht mehr so annehmen kann, vielleicht wie man ist oder gar nicht mehr auf seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse richtig hören kann, sondern das annimmt, was überall drumherum gelebt und erzählt wird. Ich glaube, dass das wirklich deutlich mehr Einfluss auf unsere Entscheidung, auf unsere Gefühle hat, als wir oft wahrnehmen.
Szenario.
Ja.
Was, wenn wir uns, also wir als einzelne Person, uns komplett aus Social Media zurückziehen und vielleicht machen ja auch so langsam ein paar FreundInnen mit, ja? Was verändert das in unserem Alltag? Ginge das überhaupt?
Ich finde, Social Media hat auch sehr positive Seiten.
Überhaupt keine Frage.
Ich glaube, natürlich. Wir müssen das nur sehr bewusst und sinnvoll nutzen. Mir hat Social Media wahnsinnig geholfen, auch in meiner Entwicklung, weil ich meinen Algorithmus da umgestellt habe durch die Sachen, die ich mir angeguckt habe. Und ich habe wahnsinnige Erkenntnisse auch über Menschen über Social Media bekommen. Ich glaube, man sollte das nicht komplett verteufeln und zu sagen, hey, wir nutzen das jetzt alle nie wieder, aber wir sollten unseren Fokus ganz anders darauf rücken.
In Australien ist ja im Gespräch hier Social Media nur für über 60-Jährige, dass man es verbietet, Social Media zu nutzen. Ist so eine Beschränkung auch nur annähernd denkbar, also in Deutschland?
Ich glaube
schon.
Geht das
überhaupt?
Also ja, ich habe mich da auch mal zu positiv ausgesprochen und ich finde es tatsächlich sinnvoll, eine Altersbeschränkung da umzusetzen, weil es einfach auch sehr viele Risiken birgt. Gerade mit jungen Jugendlichen, mit Kindern, wie man Kontakt zueinander aufnehmen kann, was für Informationen preisgegeben werden, wie Material genutzt werden kann im Negativen. Ich finde, dass darüber viel zu wenig aufgeklärt wird und dass das so normal geworden ist, dass man in ganz jungem Jahr schon ein Smartphone bekommt und sich einen Instagram-Account oder was auch immer für einen Account macht und da einfach regelmäßig aktiv ist. Und das Schlimme daran ist, glaube ich, das ist so eine Lebensphase, wo man auch nicht alles mit den Eltern irgendwie teilt. Und da passiert, glaube ich, so viel, worüber man reden müsste oder worüber man aufklären müsste, wo man sein Kind stützen, stärken und beschützen müsste. Und da kommt es aber nie zu. Und das finde ich so schwierig daran. Es müsste viel mehr Aufklärung in der Schule geben, viel mehr Awareness geschaffen werden. Und auch Eltern müssten sich viel mehr damit auseinandersetzen, was macht mein Kind da eigentlich?
Mhm.
Und ich glaube schon, dass es da gesunde Wege gibt, wie man da viel mehr Aufmerksamkeit drauf richten kann.
Deine Themen sind auf jeden Fall andere jetzt. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um relevante Themen, ob Selbstreflexion oder Veganes natürlich, Veganismus, Umweltschutz, Fast Fashion und so. Du machst Filme jetzt dazu auf YouTube. Es sind nicht mehr die ganz kleinen Dinge, jetzt sind es einfach größere Dinge. Und du kaufst zum Beispiel nichts mehr, von dem du nicht weißt, wo es herkommt.
Ja.
Wie schwer ist das?
Das ist schon schwer. Das ist auch wirklich für mich eine große Challenge, muss ich sagen.
Auf was musst du verzichten da aktuell alles?
Ich glaube, wir verzichten, wenn wir uns für sowas entscheiden, viel mehr auf Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und es hilft uns ganz doll, keine impulsiven, spontanen Käufe mehr zu machen, die am Ende eh nur irgendwo rumhängen. Also mich hat das wahnsinnig befreit, weil ich dadurch gelernt habe, was es bedeutet, eigentlich einen Gegenstand zu besitzen. Weil eigentlich ist jeder Gegenstand wie so eine Reflexion unserer Entscheidungen, die wir so treffen. Und jeder Gegenstand, den wir besitzen, der bedeutet ja auch Verantwortung. Egal welcher Gegenstand bei uns im Haus, wir müssen uns darum kümmern, ob wir den abstauben müssen, ob wir den mal von A nach B stellen müssen, ob wir den Zwang in uns verspüren, jetzt habe ich das schon, jetzt muss ich das auch benutzen, Kleidungsstücke, die gewaschen werden müssen. Alles birgt Arbeit und Verantwortung und das finde ich voll krass, das habe ich für mich gelernt und blicke da jetzt so sehr philosophisch drauf und deswegen bin ich eigentlich gerade dabei, mich sehr von sehr vielen Sachen zu verabschieden und alles sehr minimalistisch zu halten und einzurichten, weil es einen wahnsinnig frei macht und dieser Zwang, boah, da ist was voll Schönes, das muss ich jetzt mitnehmen, den habe ich sehr verloren. Ich habe den ganz ab und zu noch, aber dann gehe ich dem nicht nach, aber ich habe den sehr verloren und das ist so ein befreiendes Gefühl. Und was man sagen kann, Secondhand. Leute, kauft Secondhand, wenn ihr was braucht. Guckt erstmal auf Secondhand, weil diese Sachen gibt's eh schon. Dafür muss man keine neuen Rohstoffe benutzen. Dafür muss man keine neue Energie verbrauchen. Ja.
Kurze Autovervollständigung noch von dir. Ja. Eine Autorvervollständigung. Du bist ja jetzt Autorin.
Ja.
Vervollständige einfach nur spontan folgenden Satz. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Boah, ist das krass. Okay, da muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Okay, also das Tattoo, was ich mir nie habe stechen lassen, zeigt eine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich wollte mir früher immer ein Tattoo stechen lassen, um all das, was ich erlebt habe, so zu würdigen.
Okay.
Ne? Also es würde so eine... Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich weiß nicht, was es ist. Ob es ein besonderer Satz wäre, ob es irgendein Zeichen wäre, was mich immer daran erinnert, was ich für krasse Sachen in meinem Leben erlebt habe.
Okay.
Und wie besonders das ist.
Gut. Ja, damit kann natürlich der Stecher jetzt nicht so viel anfangen.
Nee, das stimmt,
weil, okay. Ja, nee, also Frau Heinicke, Sie müssen sich da schon etwas konkreter äußern. Wo soll ich denn ansetzen?
Wahrscheinlich wäre es der YouTube-Play-Button.
Ach, wie süß.
Ja, wahrscheinlich wäre es der YouTube-Play-Button.
Und ich hätte gedacht, du sagst jetzt eine Dattel.
Eine Dattel? Also ich war letztes Jahr im Sommer mit meiner besten Freundin im Tattoo- und Piercing-Studio. Da habe ich mir auch das Nasenpiercing stechen lassen und auch ein neues Tattoo, sogar zwei. So. Und ich war kurz davor, mir Gemüse stechen zu lassen. Das sieht ja so cool aus. Also eine Dattel ist gar nicht so fern. Vielleicht mache ich mir irgendwann mal so einen Gemüsegarten auf den Arm oder so.
Und was hast du dir stechen lassen zuletzt?
Guck mal. Warte, mal gucken, ob ich dir das zeigen kann.
Brustbein, Schlüsselbein an die Schulter. Was ist das?
Also da ist ein Muttermal an meinem Arm, was so ein bisschen raussticht. Und ich habe mir eine Blume drumherum stechen lassen, um mir selbst zu zeigen, dass alles an mir richtig ist, so wie es ist. Und dass es so sein muss und dass ich das schön finden darf.
Ein Geräusch, das mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist...
Oh, die Dunstabzugshaube.
Wieso denn das?
Ja, wenn meine Mutter gekocht hat. Ich habe es geliebt, mich einfach in die Küche mitzulegen, wenn die Dunstabzugshaube lief. Und das ist so für mich so voll das beruhigende, schöne Gefühl.
Cool. Und mein letzter überflüssiger Online-Kauf war?
Boah, ich weiß nicht, ob es der letzte war, aber was definitiv ein bisschen unnötig war, das sind einfach so Heliumballons. Das ist einfach unnötig.
Für einen Kindergeburtstag?
Ja, zum Beispiel.
Aber macht ja fast noch Sinn.
Ja, aber das muss man dann auch nicht online kaufen. Und da gibt es auch nachhaltigere Sachen, die man irgendwie auswählen kann, ja.
Moment mal, auch du bist nicht perfekt?
Ich bin nie perfekt. Ich glaube, das ist auch gut zu wissen. Man ist nie perfekt und das ist auch gar nicht wichtig. Nein. Fehler machen sind so wichtig. Nur aus Fehlern können wir lernen und uns weiterentwickeln.
Bianca, danke dir für diese Begegnung hier.
Ja, danke auch. Es war wirklich ein richtig schönes Gespräch mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
dir toi, toi, toi. Danke. Auf jeden Fall für die nächsten Wochen. Und hoffentlich wirst du lange dabei bleiben, natürlich.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall ehrgeizig.
Bei Let's Dance. Und das ist mal wieder ein ganz besonderes Erlebnis dann.
Ja.
Ganz besonderer Dopamin-Kick.
Ja.
Bis die Tage.
Dankeschön.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR 3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste Freundinnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.